Im Moment findet in unterschiedlichen Ländern fast so etwas wie ein Öffnungswettbewerb statt. Wer macht die Einreise am einfachsten? Wer gibt innerhalb des Landes den größten Freiraum? Allerdings wird gerne unter den Teppich gekehrt, wie es denn im Land selber derzeit um die Corona-Bedingungen, Inzidenzzahlen und klinischen Belastungen bestellt ist. Ja, die Zahlen sinken, aber was heißt das schon? Dies will ich heute unter anderem mit einem Kollegen aus öffentlich-rechtlichen Radiozeiten am Beispiel Kanada diskutieren. Allerdings wollen wir auch über Schönheiten und jahreszeitlich bedingte Freuden bzw. Ärger reden. Deutsches Reiseradio und Podcast 186 mit Rüdiger Edelmann und Herbert Bob. Seit Jahrzehnten zu Hause in Kanada, die längste Zeit, glaube ich, in Montreal. Lieber Herbert, ich kann mich an einen Wintertag vor ungefähr, ich weiß es nicht mehr, 15 bis 20 Jahren erinnern, als ich dich anrief, um einen Beitrag übers Eisfischen bei dir zu bestellen. Es war früher Nachmittag, also etwa 8 Uhr morgens in Montreal, und du erzähltest so ganz nebenbei, dass es heute angenehm warm sei, nur minus 18 Grad. Wie steht es denn um die Temperatur vorm Wohnungsfenster heute?
Also im Vergleich zu damals herrscht heute geradezu T-Shirt-Wetter. Es ist nämlich noch wärmer. Das Thermometer zeigt im Moment minus 12 Grad. Aber im Wind fühlt es sich ja immer kälter an, und da dürften es so minus 18 sein. Dafür ist der Himmel heute strahlend blau. Die Sonne scheint wunderbar.
Touristen und vor allem Wintersportler mögen ja den kanadischen Winter und den Champagne Powder, wie das immer so schön heißt. Das spielt sich ja, glaube ich, eher viel weiter westlich in den Rocky Mountains ab. Also Banff, Lake Louise, Jasper und weiter Richtung Vancouver. Das sind so ganz berühmte und bekannte Namen. Magst du denn den im deutschen Schlager immer so romantisch besungenen Winter in Kanada?
Nee, also das kann ich nicht sagen. Ich gehöre nicht zu denen, die sich Winter People nennen, wie einige unserer Freunde, die hier geboren und aufgewachsen sind. Ich mag zwar den Quebecer Chansonnier Gilles Vigneault sehr gerne, aber sein wohl bekanntestes Lied Mon pays, c'est un pays, c'est pas un pays, c'est l'hiver, also mein Land, das ist kein Land, das ist der Winter, das stimmt nicht sonderlich froh. Richtig, der Bilderbuch-Skiwinter spielt sich vorwiegend in den Rockies ab. Wir haben hier in der Provinz Quebec zwar auch einige wunderschöne Skigebiete, zum Beispiel die Laurentians oder die Eastern Townships nahe der Grenze zu Vermont. Im Charlevoix am Nordufer des St. Lorenz-Stroms wurde erst vor ein paar Monaten ein Club Med Center eingeweiht, das sich auch für Wintersportler eignen dürfte. Aber so richtig ins Eingemachte geht es tatsächlich hier im Westen Kanadas, aber mit den tiefen Temperaturen dann schon auch hier im Osten Kanada in Montreal, und da bin ich nun absolut nicht zu erwärmen.
Wie ist das denn mit einem Winter in der kanadischen Großstadt? Montreal ist ja nun auch eine Millionenmetropole. Bei uns ist ja meistens dann gleich Schneematsch und alles schwimmt irgendwie davon und es ist feucht und kalt und unangenehm. Gleichen sich die Bilder?
Eigentlich nicht. Es ist richtig, Montreal hat ungefähr so viele Einwohner wie Berlin mit den Außenbezirken. Aber wenn es Winter ist, dann ist es hier auch richtig Winter. Dann bleibt der Schnee und das Eis. Wer Winter mag, der kommt hier wirklich voll auf seine Kosten. Es gibt ja diese Underground City hier in Montreal mit Hunderten von Geschäften und Restaurants. Das ist eine Stadt unter der Stadt. Diese Stadt beherbergt Hunderte von Boutiquen, Restaurants, sogar eine Kirche, einen Zugang zu einem Krankenhaus. Es ist ein richtiger Mikrokosmos in dieser Stadt Montreal. Die Restaurants sind natürlich gut beheizt. Und damit natürlich ein Albtraum für alle Energiesparer. Aber so richtig viel Charme kommt dort natürlich nicht auf. Den findet man dagegen auf Dutzenden von Eisbahnen, zum Beispiel unten in der Altstadt am alten Hafen. Aber auch mitten in der Stadt, wo gerade erst eine wunderschöne Schlittschuhbahn eröffnet wurde. Mich kann man damit ehrlich gesagt nicht mehr locken. Nach fast 40 Wintern hier muss ich mir auch nichts mehr beweisen. Und wir gehören zu denen, die hier etwas so schief als Warmduscher angesehen werden, als Snowbirds, die vor der Kälte flüchten. Aber wir haben ja 12 Jahre hintereinander Kanada verlassen. Wir sind kurz nach Weihnachten nach Mallorca entspunden und im Mai dann nach Montreal zurückgekommen. Das wollen wir auch vom kommenden Winter an wieder machen. Jetzt während der Corona-Zeit ging das natürlich 2 Jahre nicht. Aber meine Devise ist, sollen die Hardcore-Kanadier ihren Spaß an dieser Jahreszeit haben. Bei uns hält sich dieser Spaß im Winter tatsächlich in Grenzen.
Ich merke schon, du magst den Winter nicht so sehr. Wenn jetzt seit 2 Jahren zum Winterfrust nun auch noch Covid kam, wie gestaltet sich dann eigentlich das Leben? Bei euch ging das ja in Sachen Einschränkungen wesentlich härter zur Sache als in Deutschland.
Ja, wir waren praktisch zweimal gefangen. Einmal von Covid und einmal in unseren Häusern. Denn was man uns hier zugemutet hat, war schon ganz schön heftig. Dieses streng föderale System in Kanada hat uns zusätzlich getroffen, denn hier in der Provinz Quebec waren die Einschränkungen von Anfang an härter als in anderen Provinzen. Restaurants, Bars, Cafés, alles die Dinge, die eigentlich den Charme von Montreal ausmachen. Das alles war viele Monate lang komplett geschlossen. Dazu die Fitnesscenters, Kinos, Theater. Wir haben wirklich das volle Programm abbekommen. Dazu gab es zweimal kurz hintereinander noch nächtliche Ausgangssperren. Und da sind viele Quebecer an ihre Grenzen gekommen. Und ich möchte mich selbst ehrlich gesagt da auch nicht davon ausnehmen.
Wie leben denn die Kanadier mit diesen Einschränkungen? Du hast das ja eben schon ein bisschen angedeutet. Wie habt ihr die, ich sag jetzt mal im Gegensatz zu uns, echten Lockdowns erlebt?
Tja, wir haben uns wie alle, glaube ich, strikt daran gehalten, an das, was uns die Regierung so als Vorgaben servierte. Manchmal konnte ich es nicht so richtig nachvollziehen, dass ich jetzt schon wieder meine Stammkneipe nicht mehr besuchen konnte oder auch, dass abends um 21 Uhr schon wieder die Schotten dicht waren und der Besuch bei Freunden auf die Ausgangssperre hin getaktet werden musste. Aber wir saßen ja alle im selben Boot. Da fiel das ein kleines bisschen leichter. Das Hauptproblem hier in Quebec waren eigentlich nicht so richtig die Inzidenzen, die lange Zeit wesentlich niedriger waren als beispielsweise die in Deutschland. Aber im Gegensatz zu Deutschland ist das öffentliche Gesundheitssystem hier sehr fragil und die Krankenhäuser und Notfallstationen drohten immer wieder aus allen Nähten zu platzen. Zum Teil sind sie auch buchstäblich zusammengebrochen. Aber wenn der Trend jetzt weiter nach unten geht, dann kann der komplette Kollaps des Systems noch einmal abgewendet werden. Und man merkt es jetzt schon, wenn man auf der Straße ist oder man besucht mal wieder eine Kneipe oder einen Café. Die Franco-Kanadier tun das, was sie am liebsten und am schönsten tun. Sie lächeln halt auch gerne und dieses Lächeln gewinnt jetzt wieder langsam die Oberhand.
Das heißt, die Maskenpflicht zumindest draußen auf der Straße ist aufgehoben.
Das ist richtig.
Hierzulande toben ja nun schon seit über einem Jahr die Diskussionen zwischen Impfgegnern unterschiedlichster Einstellungen und unterschiedlichster politischer Couleur und den Impfbefürwortern oder denjenigen, die einfach sagen, es ist wichtig. Der Riss geht teilweise mitten durch Familien, Beziehungen. Gibt es sowas auch in Kanada?
Oh ja, das ist hier nicht anders. Wobei es am Anfang gar nicht danach ausgesehen hatte. Aber als dann fast 90% der Bevölkerung geimpft waren, wir gehören ja mit zu den Ländern in der Welt, die höchste Impfquote vorweisen können, und als die Lockerungen dann immer noch auf sich warten ließen, da wurden viele ungeduldig und gingen dann auch auf die Straße. Hier in Montreal verlief das alles sehr friedlich. Das hatte vielleicht auch mit den Temperaturen zu tun, denn der Winter ist ja nun sicher nicht gnädig zu den Demonstranten. Bei minus 30 Grad geht man halt nicht so gerne demonstrieren. Egal. Man hatte manchmal auch den Eindruck, als würden die Montrealer ein Social Event machen aus diesen Demonstrationen. Erstaunlich war, dass sich die Demonstranten auch von, wie gesagt, von Temperaturen nicht abhalten ließen. Das habe ich bis heute nicht so richtig verstanden. Aber sie lassen halt ihr Mütchen kühlen und gehen trotzdem auf die Straße.
Vor ein paar Wochen gab es ja selbst bei uns Schlagzeilen, obwohl sonst Kanada und Politik nicht so wirklich rüberschwappt, wegen der Massenproteste von Lkw-Fahrern in Ottawa, also in der Hauptstadt und auch in anderen Großstädten von Ost bis West. Was war das denn? Das zog sich ja hin und zieht sich ja teilweise in der Diskussion schon hin, also diese Auflösung auch der ganzen Demonstration mehr oder weniger per amtlicher Order und einer Notstandsgesetzgebung.
Also das war nun wirklich krass und es war auch so unkanadisch, wenn ich das mal so sagen darf, denn das kennt man hier eigentlich gar nicht in dieser brutalen Art, wie diese Besetzung, und es war ja eine Besetzung, es war ja keine Demonstration mehr, wie diese Besetzung der Bundeshauptstadt durch Hunderte von Truckern einfach 3 Wochen lang hier durchgezogen wurde. Und als dann zum ersten Mal in der kanadischen Geschichte die Notstandsgesetze in Kraft gesetzt wurden, weil sich die Trucker auch nach drei Wochen immer noch weigerten, die Innenstadt zu verlassen, die sie bei Tag und Nacht mit Hubkonzerten, mit Partys, mit Abgasorgien von ihren Trucks, die sie geiselhaft nahmen letzten Endes, da lagen die Nerven schon blank. Und am folgenden Wochenende wurden die Trucks ja dann abgeschleppt, mehr als 100 Leute wurden festgenommen. Aber so richtig traut man hier dem Frieden immer noch nicht.
Da gab es ja ein Gemunkel, beziehungsweise man hätte wahrscheinlich ja auch nur auf Autokennzeichen gucken müssen, dass ein Teil der Trucker ja gar nicht aus Kanada waren, sondern die kamen extra aus den USA rübergefahren.
Genau, das war das Problem, dass viele Kanadier auch einfach nicht nachvollziehen konnten. Man hörte Namen von rechten Aktivisten, die in den USA bekannt sein mögen, bei uns aber nicht. Und irgendwann hatte man das Gefühl, es geht längst nicht mehr um Proteste der Impfgegner. Diese Demonstration war zu einem richtig hässlichen Manifest von Menschen verkommen, die sich letzten Endes für einen Zweck instrumentalisieren ließen, der ja irgendwo gar kein Thema mehr war. Denn jetzt begannen die Provinzen ja eine nach der anderen von West nach Ost ihre Restriktionen aufzuweichen. Und seit einigen Tagen gilt, eben wie du vorhin auch schon gesagt hast, in den meisten Teilen Kanadas eigentlich nur noch die Maskenpflicht. Fast alles geht also jetzt in Richtung Öffnung. Umso weniger hatte man für diese Besetzung der Innenstadt von Ottawa Verständnis.
Aber da ist ja auch unterstellt worden, dass es Geld gab aus dem Ausland, das heißt irgendwelche Leute aus dem rechten Spektrum in den USA diese ganzen Proteste auch finanziert haben. Und da reden wir ja von Millionenbeträgen.
So ist es. Es lagen zuletzt 11 Millionen Dollar auf dem Konto, über das die Trucker zunächst einmal verfügen konnten. Deshalb war das denen auch relativ wurscht, ob sie jetzt wochenlang Verdienstausfall haben oder nicht. Denn die Kohle floss ja trotzdem, auch der Sprit floss weiterhin. Und dann hat die kanadische Bundesregierung eben im Zusammenhang mit dieser Notstandsgesetzgebung etwas bisher Einmaliges in Kanada getan. Sie hat diese Konten einfach eingefroren und es gab von den Crowdfunding-Plattformen gab es kein Geld mehr für die Trucker. Und dann ist aber ganz schnell Schluss geworden. Und zum Schluss musste natürlich Donald Trump auch noch seinen Senf dazugeben, der natürlich hinter den Truckern stand und da vielleicht vermutete, dass einige von denen irgendwann doch in die USA flüchten werden und seine Regierung wählen könnten. Also, aber das kennt man ja schon.
Doch zurück jetzt mal vielleicht zu Urlaubern, die jetzt wieder ins geliebte Land dürfen. Was erwartet eigentlich ein gegenwärtig an Einschränkungen und Regeln noch? Denn die Pandemie ist ja noch nicht so ganz vorbei.
Ja, das ändert sich hier fast täglich. Das hat wiederum auch mit dem föderalen System zu tun. In Vancouver herrschen andere Bestimmungen als hier in Montreal. Aber der aktuelle Stand ist der, um das mal auf ein Kanada-Bild zu reduzieren, dass im Moment der Nachweis über eine vollständige Impfung oder die Genesung oder ein aktueller negativer Covid-Test benötigt werden. Aber wie gesagt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt und es könnte sein, dass sich das bald wieder ändert. Aber Kanada geht sehr gnädig mit Einreisenden um. Und ich glaube, Touristen, die vorhatten, Kanada in den nächsten Wochen oder Monaten zu besuchen, können langsam guten Mutes daran gehen, ihr Päcklein zu schnüren. Und sie sind wie immer, wenn Menschen aus anderen Ländern und Kulturen kommen, in Kanada sehr herzlich willkommen.
Gab es ja zwischen den beiden harten Lockdowns auch in Kanada einen Sommer und das war ein Zeitraum, wo es zumindest gewisse Freiräume gab, auch wenn keiner ins Land rein durfte. Was habt ihr im Land selber gemacht vielleicht völlig Neues erfahren und dann auch erlebt?
Ja, das mit dem Freiraum war ja hier so eine Sache, denn die Regionen waren in verschiedene Zonen aufgeteilt. Das bedeutete, dass wir Montrealer zum Beispiel, wo Corona von Anfang an am schlimmsten wütete, dass wir nicht mehr in den Norden fahren konnten, wo zum Beispiel unser Wochenendhaus liegt. Irgendwann haben wir dann an der Atlantikküste in Nova Scotia, also ungefähr 1500 Kilometer östlich von hier, ein Haus gemietet, sind mit dem Auto dorthin gefahren, sind dort jeden Tag an einen der vielen Strände gegangen, haben die Halbinsel Cape Breton umrundet. Und ich muss sagen, nach einem Leben voller Fernreisen in teilweise wirklich exotische Gegenden war dieser Urlaub wie Balsam für die Seele. Und es war einfach toll, auch Kanada mal kennenzulernen. Und wenn man dieser Covid-Krise etwas Positives abgewinnen möchte, dann war das zumindest für mich auch das, dass wir Kanada jetzt einfach mal uns näher angesehen haben.
Also im Prinzip so eine ähnliche Situation, wie das in Deutschland auch war, wo ja nun sehr viele Leute festgestellt haben, dass es eben nicht nur an der Nord- und an der Ostsee und im Allgäu und im Voralpenland schön ist, sondern dass es auch entdeckenswerte Geschichten in anderen Regionen des Landes gibt. Das erinnert mich so ein bisschen daran.
Ja, ein bisschen schon, das stimmt. Aber in Kanada kommen die Entfernungen dazu. Man steigt nicht einfach mal ins Auto und fährt jetzt von Stuttgart nach Karlsruhe oder selbst von Stuttgart nach Hamburg. Wenn ich hier meine Freunde in Winnipeg in Manitoba besuche, wo ich eben 5 Jahre gelebt habe, dann ist es eine 3-Tages-Reise mit dem Auto. Ich muss 3-mal im Motel übernachten. Ich brauche jede Menge Sprit. Es sind fast unvorstellbare Strecken, die wir hier zurücklegen müssen, um eben auch so ein bisschen Tapetenwechsel nur zu bekommen. Deshalb kann man das vielleicht nicht ganz vergleichen mit dem, was in Deutschland passiert ist. Aber ja, unterm Strich hat sich auch das hier bestätigt. Man lernt neu kennen und aus einer ganz anderen Sichtweise kennen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Also schon auch Kanada als das, was es im Positivurteil beschrieben wird, von Luftigkeit, großem Abstand, viel Natur und je nachdem, wo man sich bewegt, es einem durchaus auch passieren kann, dass man einen halben Tag oder vielleicht auch einen ganzen Tag keinen anderen Menschen trifft.
Absolut.
Gehen wir mal auf so ein bisschen auf den Lebensalltag in einem normalen Kanada ein. Wir alle hoffen ja nun auf Normalisierung. Was macht denn, und das meine ich nicht nur touristisch, dieses Land aus, was ja vermutlich auch ein Grund ist, warum du schon so lange dort lebst, mal von der Winterflucht abgesehen?
Also Kanada ist schon ein tolles Land mit wunderbaren Menschen, tollen Landschaften, echten Rückzugsorten. Aber es ist auch ein Land, das manchmal schwer auszuhalten ist. Vor allem im Winter, wo alles doppelt anstrengend ist bei den Schneemassen und der klirrenden Kälte. Aber was mich von Anfang an, vor allem hier in Montreal, fasziniert hat, ist diese Mischung aus dem American Way of Life und dem französischen Savoir Vivre. Diese Mischung, finde ich, ist schwer zu toppen nach wie vor. Und dann diese Multikultur, die hier wirklich nicht nur als Terminologie existiert, sondern tatsächlich auch gelebt wird. Man spielt in einem pakistanischen Fußballverein, man geht in die Kneipe mit mexikanischen Freunden. Wir haben gestern hier im Haus eine kleine Teerunde gehabt. So langsam dürfen wir auch wieder Leute einladen, was übrigens auch fast 2 Jahre nicht möglich war. Wir durften beinahe 2 Jahre lang selbst unseren Sohn, der 150 Meter Luftlinie von hier lebt, durften wir nicht einladen. Und jetzt haben wir halt einen unglaublichen Nachholbedarf und haben gestern gleich auch unsere mexikanische Freundin eingeladen mit ihrer jüdischen Freundin. Sind die dann zusammen zum Tea Party gekommen. Es war einfach toll und man fühlt sich einfach wieder so, wie man sich fühlen sollte, wenn man irgendwo zu Hause sein möchte. Und ich bin ja in Kanada letzten Endes zu Hause.
Du hast jetzt eben Savoir Vivre gesagt, das ist ja jetzt nun etwas ganz Französisches. Ich frage jetzt nochmal nach, ist das dann alles typisch Quebec oder findet man das letztendlich auch in anderen Teilen Kanadas so?
Nein, es ist typisch Quebec. In Quebec gibt es ja nur eine offizielle Sprache, das ist Französisch. Englisch als Zweitsprache ist letzten Endes geduldet. Die Menschen hier sind sehr, sehr von der französischen Kultur auch geprägt, von der französischen Lebensart. Wir wohnen hier Luftlinie 50 Meter von der größten Markthalle hier in Montreal entfernt. Und wenn du da durchläufst, dann hast du das Gefühl, du läufst durch den größten Pariser Markt. Es gibt hier wirklich nichts, was es nicht gibt. Und das ist halt im Westen Kanadas oder auch ganz im Osten, wo wir jetzt im Sommer waren, an der Atlantikküste ganz anders. Da legt man jetzt nicht so viel Wert auf das Essen und Trinken. Und wenn es dann mal ein Stück Käse ist, dann darf es auch Käse made in Kanada sein, der durchaus essbar ist, aber es ist halt nicht vergleichbar mit französischem Käse. Aber hier in Quebec sind die Menschen tatsächlich auf Frankreich und Französisch letzten Endes gedrillt, wenn man so sagen möchte. Denn es wird ja von Kind an schon darauf geachtet, dass die Menschen Französisch lernen. Unser Sohn zum Beispiel hatte das große Glück, mit drei Muttersprachen aufzuwachsen. Er spricht Französisch, Englisch, Deutsch und schreibt auch alle drei Sprachen akzentfrei und fehlerfrei.
Also natürlich auf der einen Seite beneidenswert. Ich habe nur so bei meinen wenigen Kanada-Reisen irgendwie den Eindruck gewonnen, Quebec steht dazu und setzt das auch durch, ignoriert mitunter auch die Doppelbeschilderung auf Verkehrsschildern und da steht es nur Französisch, obwohl sie eigentlich das auch auf Englisch hinschreiben müssen. Wie ist denn das eigentlich umgekehrt? Was sagen denn Leute in Vancouver oder gehen wir ein bisschen dichter ran in Toronto über die spinnerten Halbfranzosen?
Es ist wirklich so, es ist eine Hassliebe. Der Rest von Kanadas, ROC genannt, Rest of Canada, empfindet wirklich so etwas wie eine Hassliebe auf Quebec. Man sagt, in Toronto verdienen die Leute das Geld, das sie in Montreal dann wieder ausgeben. Weil diese Lebensfreude, die gibt es halt außer in Quebec, gibt es die im Rest des Landes nirgends. Viele Menschen aus Vancouver oder aus Toronto oder aus Manitoba kommen hierher, sind total begeistert vom Nachtleben von Montreal, von den 5000 Restaurants, die es allein in der Stadt Montreal gibt, von den Menschen, die natürlich, wenn sie Franco-Kanadier sind und Englisch sprechen, diesen sehr schönen französischen Akzent auch drauf haben, sind total begeistert davon. Aber wenn es dann um die Politik geht, dann ist Quebec im ganzen Land, man kann schon beinahe sagen, verhasst, weil hier werden Gelder verbrannt für die Erhaltung der französischen Sprache. Hier gibt es zum Beispiel eine Sprachenpolizei, die nichts anderes macht, als darauf zu achten, dass zum Beispiel Beschriftungen in Läden auf Französisch mindestens doppelt so groß sind wie auf Englisch, sonst gibt es einen Strafzettel. Und was viele hier Quebecer, unter anderem auch Franco-Kanadier, der Quebecer Regierung sehr verübelt hat, ist, dass mitten in der Pandemie, wo es nun wirklich andere Probleme gab, dass da das Budget zum Beispiel für diese Sprachenpolizei noch aufgestockt worden ist.
Ich habe ja jetzt noch eine typische Touri-Frage. Ich bin ja nun einigermaßen gut beim Englischen dabei, mit Französisch, dritte Fremdsprache, da hapert es doch ganz gehörig. Wie komme ich denn durch im Französisch sprechenden Kanada?
In Montreal kommst du auf jeden Fall mit Englisch durch. Das ist überhaupt keine Frage. Die Leute sprechen zwar als erste Sprache natürlich Französisch. Außerhalb von Montreal in den kleinen Dörfern und kleinen Städten ist es wirklich nicht so. Und es ist auch keine Bosartigkeit der dortigen Bewohner. Aber viele von denen können einfach nicht Englisch. Die haben es nicht in der Schule gelernt. Aber hier in Montreal kommst du mit Englisch überall durch. Ich sage halt zu meinen Freunden, wenn die aus Deutschland kommen und nicht gut Französisch sprechen, sage ich immer, geht in die Markthalle, fangt eure Bestellung einfach mit einem französischen Satz an und redet dann Englisch drauf los. Bonjour reicht ja schon oder comment allez-vous oder irgendwas, sodass die Marktverkäufer zumindest einfach den guten Willen feststellen und damit kommt man überall zurecht. Die Montrealer sind sehr, sehr leidensfähig, nicht nur was das Wetter und das Klima betrifft, sondern auch was die Sprache betrifft, also hier überhaupt keine Zurückhaltung, wenn es ums Englisch geht. Im Rest des Landes ja.
Gut, da haben wir jetzt über Sprache gesprochen. Wir haben auch schon über Winter gesprochen. Ich habe mal, war für mich nur so ein typisches Beispiel, einen Satz gehört von einem Menschen in Estland, der bezog sich da auf ganz Skandinavien, in dem er sagte, im Sommer ist es hier sehr hell und im Winter sehr dunkel. Über Winter und Kälte haben wir jetzt genügend geredet. Wie ist das denn mit dem Sommer?
Also der Sommer, muss ich sagen, ist ein einziger Traum. Das sage ich auch jetzt nach 40 Jahren Kanada noch. Vor allem hier in Montreal geht echt die Post ab, wird gefeiert, ein Festival löst das andere ab. Jazz-Festival, Hard-Rock-Festival, Weltfilm-Festival, Just for Laughs, ein inzwischen weltweit bekanntes Komiker-Festival. Und wenn dann erst einmal wieder die Straßencafés geöffnet haben und die 5000 Restaurants wieder zum Dinieren einladen, dann wird mir wieder so richtig klar, warum ich mir diese Stadt und keine andere ausgesucht habe und auch warum ich mich in dieses Land verliebt habe.
Glaube ich und unterstelle das einfach mal im Positivvorurteil, dass Kanadier, selbst wenn sie in der Stadt leben, ganz gerne dann im Sommer auch die Natur nutzen. Man sagt ja gemeinhin, dass der Kanadier an sich der Natur sehr viel stärker verbunden sei, als das hierzulande ist. Lernt man das im Laufe der Zeit?
Ich glaube schon. Wir leben hier unmittelbar am Lachine-Kanal. Das ist ein Nebenarm des St.-Lorenz-Stroms. Hier gibt es die besten Radfahrmöglichkeiten in der ganzen Stadt. Es fahren jeden Tag, natürlich jetzt nicht zu dieser Jahreszeit, aber im Frühjahr und im Sommer und im Herbst, Tausende, wahrscheinlich zigtausende von Radfahrern an unseren Fenstern vorbei. Es gibt Leute, die tragen ihr Kanu und ihr Kajak auf der Schulter. Es wird gejoggt. Jetzt selbst bei Temperaturen von minus 20 Grad habe ich heute Morgen schon wieder eine Mutter- und Kind-Turn-Gemeinde gesehen. Die laufen dann mit ihren Kinderwagen hier am Kanal entlang. Hier gibt es, wie gesagt, super Radfahrmöglichkeiten. Es gibt viele Parks, von denen jeder so seine Besonderheit hat und ein anderes Publikum anzieht. Wir haben uns vor langer Zeit einen uralt Traum erfüllt und uns in den Bergen, ungefähr 2 Stunden nördlich von hier, ein wunderschönes altes Blockhaus gekauft, das mitten im Wald liegt, direkt an einem See, am Lac Dufresne. Und so ein Juwel, denke ich mal, wäre in Deutschland erstens mal überhaupt nicht mehr zu haben und zweitens einfach für unseren Geldbeutel zumindest nicht mehr erschwinglich.
Aber dafür beschränkt ihr euch ja dort. Das ist ja ein vergleichsweise einfaches Leben. Da gibt es keine Zentralheizung und keine geheizte Dusche und all das ist dann Natur und auch damit ein bisschen Verzicht.
Genau, es gibt kein fließendes Wasser. Es gab bis vor 3 Jahren nicht mal Handyverbindungen, kein Telefon natürlich. Die letzten 150 Meter müssen wir entweder auf einem zugefrorenen See mit Schneeschuhen zurücklegen oder aber im Sommer im Kanu. Man kann nicht mit dem Auto direkt hinfahren. Es ist schon Natur total. Der nächste Emma-Laden ist 16 Kilometer entfernt. Wenn man also kurz mal Milch oder Zucker braucht, dann muss man erst ins Kanu steigen und dann ins Auto und dann 16 Kilometer fahren. Aber es ist halt Kanada und ich liebe diese Art zu leben. Und ja, Mallorca im Winter ist für uns wunderschön immer gewesen und ich liebe diese Insel und ich finde nach wie vor Mallorca ist einer der schönsten Plätze der Welt. Aber Kanada ist halt eine ganz andere Nummer und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Umgebung in Kanada, die man als Mitteleuropäer schlecht nachvollziehen kann.
Ich verallgemeinere jetzt einfach mal ein bisschen scherzhaft, nimm es mir nicht übel. Also ihr seid doch irgendwie so ein bisschen Jäger, Sammler und Holzfäller geblieben.
Ja, also, naja, ich würde mal sagen, von allem ein bisschen. Aber lassen wir das Klischee einfach mal so stehen. Ich denke aber schon, dass die meisten Kanadier würden sich in diesem Satz irgendwo schon wiederfinden. Das ist richtig.
Thank you. worum sich gerade deutsche Touristen eigentlich auch sehr kümmern und sehr interessiert sind. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den indigenen Völkern in Kanada und der im Lauf der Jahrhunderte zugewanderten Bevölkerung? Gab es da vergleichbare Gräuel, wie die auch in den USA gang und gäbe waren?
Das muss ich leider bestätigen, denn die indigenen Völker sind auch hier geknechtet und teilweise schrecklich behandelt worden. Aktuell wird ja über die Zustände in den sogenannten Residential Schools diskutiert, in denen Ureinwohnerkinder noch bis vor wenigen Jahrzehnten zu sogenannten weißen Kanadiern umerzogen werden sollten. Im Westen Kanadas sind vor wenigen Monaten erst noch Massengräber mit Kindern entdeckt worden, die an allen möglichen, zum Teil durchaus vermeidbaren Krankheiten verstorben sind. Es ist in der Tat ein schwarzes Kapitel in der kanadischen Geschichte, für die sich Premierminister Justin Trudeau zwar immer wieder entschuldigt, aber die Narben bleiben, da bin ich sicher. Ganz in der Nähe hier von Montreal gibt es zwei Indianerreservate, eines der Mohawks und der eines der Cree-Indianer. Wir gehen ab und zu vorbei und sagen mal Hallo oder trinken auch mal ein Bier. Bei denen so im täglichen Umgang merkt man natürlich nicht, dass viele der Ureinwohner schon immer noch Ressentiments weißen Kanadiern gegenüber haben. Aber wie gesagt, Justin Trudeau ist der erste Premierminister seit Jahrzehnten eigentlich, der diese Narben jetzt versucht zu heilen. Mit seinen Aktionen, auch mit viel Geld, aber die Narben bleiben, da bin ich sicher.
Ja, und viele Sachen sind ja auch kaum noch rückholbar, also wenn es um den Erhalt von Kultur und vor allen Dingen der eigenen Sprache geht.
Das ist richtig.
Worin unterscheidet sich da Kanada von den USA? Ich habe jetzt eben zumindest ein bisschen rausgehört, man bemüht sich jetzt, es etwas besser zu machen, weil in vielen Teilen der USA bleiben ja Probleme. Und wenn sie da halt da sind und der Alkoholismus bei 90% aller Erwachsenen irgendwo verbreitet ist, dann ist das halt so und dann nimmt man das zur Kenntnis. Und Hauptsache, der Indianer an sich ist einigermaßen friedlich, betreibt sein Spielcasino und verdient auf diese Art und Weise ein bisschen Geld.
Ja, das ist richtig. Du hast vorhin auch die Sprache erwähnt. Es gibt viele Leute, die versuchen aktiv auch Ureinwohnersprachen zu lernen. Ich habe mich auch mal darum bemüht, aber es ist ein fast für mich unmögliches Unterfangen, denn die Sprachen basieren ja auf keiner richtigen Sprachkultur und Struktur, wie wir sie kennen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich könnte jetzt flapsig einfach sagen, Kanada ist das bessere Amerika, aber man sollte sich vor solchen Verallgemeinerungen tatsächlich hüten. Die meisten Amerikaner und Amerikanerinnen, die ich kenne, sind wunderbare Menschen. Aber diese Tatsache, dass die USA, speziell auch unter Donald Trump natürlich, ein so zerrissenes Land geworden sind, macht es manchmal nicht leicht, diese USA zu lieben. Wir sind ja nur knapp eine Stunde von der Grenze von New York, von Vermont und von New Hampshire entfernt und besuchen die USA auch sehr häufig. Ich liebe diesen Teil der Vereinigten Staaten. Aber ich würde einfach mal behaupten, Kanada ist in alles in allem anständiges, liebenswertes, liberales Land, von dem viele Amerikaner noch einiges lernen könnten. Das beginnt bei der Waffengesetzgebung und hört bei der Einstellung zur Abtreibung auf und auch letzten Endes bei der Einstellung zu den Ureinwohnern.
So, Hand aufs Herz, gibt es auch Schatten?
Wo es Licht gibt, gibt es immer Schatten. Natürlich ist Kanada nicht besser als der Rest der Welt. Über das Licht haben wir schon geredet, über Schatten in Bezug auf die indigenen Völker auch. Persönlich empfinde ich Kanada, ich sage es jetzt einfach mal so, als ein wenig langweilig. Kanadier sind sehr berechenbar und kaum für Überraschungen gut. Und als Kanada-Korrespondent musste ich jahrelang die Erfahrung machen, Kanada ist ein Kann-Land. Das heißt, man kann hier über das Geschehen berichten, muss es aber nicht unbedingt um Washington, Moskau, Berlin, Paris. Da kommt man in der täglichen Berichterstattung einfach nicht herum, um Kanada schon. Es sei denn, ein paar hundert Trucker spielen verrückt und parken ihre Rigs vor dem Parlamentsgebäude und lassen 3 Wochen lang den Motor laufen.
Das ist sicherlich richtig. Herbert, hättest du denn die kanadische Staatsbürgerschaft haben können? Wobei, da bin ich jetzt ganz sicher, hast du sie? Wenn nein, warum nicht?
Wir haben alle in der Familie die doppelte Staatsbürgerschaft. Es ging relativ leicht, weil unser Sohn in Kanada geboren wurde. Ich, weil ich als Korrespondent für die ARD hier tätig war, meine Frau, weil sie in meinem Pressebüro gearbeitet hat. Es ging also relativ einfach. Schwieriger war es, die deutsche Staatsbürgerschaft zu behalten. Die Anträge für die Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft haben viel, viel länger gebraucht, bis sie erledigt worden sind, als die kanadische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ich finde, zwei Pässe machen manches einfacher. Man kann sich bei der Einreise in ein EU-Land zum Beispiel aussuchen, in welche Schlange man sich im Flughafen stellt. Das ist ein ganz großer Vorteil, der für dich als Reisejournalist vielleicht auch wichtig wäre. Und außerdem, ich denke halt, ich beschäftige mich Tag für Tag immer noch so sehr mit der deutschen Politik. Ich schreibe Kommentare in deutsche Foren, politische Foren. Das Gleiche mache ich natürlich auch in Kanada. Und dann denke ich, wenn man sich so weit aus dem Fenster hängt in beiden Ländern, muss man auch die Voraussetzungen dafür schaffen, um Dinge zu verbessern. Und verbessern kann man viele Dinge in der Politik eben nur dadurch, indem man wählt. So kann ich also in Deutschland wählen und auch in Kanada.
Nun ist ja Kanada auch berühmt, letztendlich in irgendeiner Form in der Welt, als ein Auswanderungsland, wobei es da ja natürlich auch feste Regeln gibt. Aber was bleibt eigentlich übrig von Kanada oder dem Traum von Kanada bei Einwanderern, wenn sie mal 10 Jahre dort waren?
Also was übrig bleibt, ist bei der ganzen Schönheit des Landes, bei den tollen Menschen, die hier leben. Hier fällt natürlich auch kein Manna vom Himmel. Wer heranklopft und sich nicht scheut, zum Anfang auch kleinere Brötchen zu backen als im Heimatland, hat hier noch immer gute Chancen, sich ein wunderbares Leben einzurichten. Ich habe gestern lange mit meiner Freundin Steffi aus Mexiko gesprochen, die erst seit kurzem hier ist. Ihr Mann hatte in Mexiko zum Beispiel einen tollen Job als IT-Techniker. Sie hat dort in einem Marketingunternehmen gearbeitet. Sie kommt jetzt hierher, hat natürlich nicht gleich einen Anschluss gefunden und auch nicht gleich einen Job gefunden. Ihr Mann sortiert im Moment noch Kabel. Sie selber arbeitet in einem Second-Hand-Shop 3 Stunden am Tag. Aber sie hat den Eindruck, dass sie ihren Kindern hier einfach ein besseres Leben bieten kann als in Mexiko. Deshalb ist sie zuversichtlich und das liebe ich eben auch an Kanadiern insgesamt und auch an den vielen Einwanderern. Man versprüht hier auch einen Optimismus, den ich manchmal in Deutschland schon ein bisschen vermisst habe.
Könnte es bei gerade diesem Schwärmen oder zumindest auch der Akzeptanz und eben mal nicht seit 10, sondern seit 40 Jahren einen Grund geben, der dazu führt, dass ihr nach Deutschland zurückkehrt?
Ja, es gibt theoretisch zwei Gründe dafür. Der erste ist das Klima. Sind wir mal wieder dabei. Der zweite hat mit dem Gesundheitssystem hier zu tun. Denn wenn du, wie ich, 9 Stunden mit einer Netzhautablösung in der Notaufnahme eines Krankenhauses sitzen musst und hinterher kein Retina-Chirurg da ist, der dir das Auge wieder zusammenflickt, weil es einfach nicht genügend gibt, in der Stadt Montreal zum Beispiel, dann kommt man schon ab und zu mal auf den Gedanken, ob es nicht doch besser wäre, das Alter in Deutschland, zu verbringen. Aber ich denke, diese Diskussion wird immer zumindest bei uns im Haus ein rhetorisches Geplänkel bleiben. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden wir zumindest unseren Lebensabend hier in Kanada verbringen mit den gelegentlichen Ausflüchten nach Mallorca.
Reiseradio, das heißt, jetzt gibt es zum Schluss noch eine ganz touristische Frage, die man natürlich jetzt beliebig ausdehnen könnte. Und letztendlich könnte man jetzt hier noch mal eine halbe Stunde dranhängen. Aber was ist ein Muss beim Kanada-Urlaub? Jetzt mal aus deinem Blickwinkel gesehen. Wie kommt man dem Land und den Menschen ein Stückchen näher?
Also ein Muss sind meiner Meinung nach nicht unbedingt die Niagara-Fälle, nicht einmal unbedingt die Rocky Mountains, denn die Alpen in Europa sind ja auch traumhaft schön. Ich glaube wirklich, ein Muss ist es, dieses Land im Wortsinne zu erfahren, wenn man es erleben möchte. Und zwar wirklich Kilometer für Kilometer im Auto zu verbringen oder auch im Zug. Es gibt da diesen wunderbaren Trans-Kanada-Express, der von Halifax in der Ostküste bis nach Vancouver in der Westküste fährt. Das glaube ich wirklich. Man muss das Land kennenlernen. Man muss es aus dem Autofenster oder aus dem Zugfenster heraus erleben. Erst dann wird einem eigentlich klar, mit was für einem Land man es hier zu tun hat. Nämlich mit einem Land, das 40 Mal so groß ist wie die Bundesrepublik. Und natürlich ist dann ein Besuch in Montreal, und hier bin ich ein bisschen parteiisch, Entschuldigung, aber ein Besuch in Montreal ist wirklich unerlässlich, denn dieses gelebte Stück Multikultur, das gibt es, glaube ich, an wenigen anderen Flecken der Erde. Ich habe einen guten Freund, der ist Pilot bei der Lufthansa, und er sagt jedes Mal, wenn er einen Flug nach Montreal requestet als Kapitän, dann gehen ganz viele Hände hoch und ganz viele Flugbegleiterinnen und Begleiter holen dann plötzlich mit, weil sie wissen, in Kanada, in Montreal speziell, da geht halt wieder ein oder zwei Abende die Post ab.
Geschichten dazu gäbe es dann sicherlich nur reichlich. Und wer mehr wissen möchte, ein bisschen Werbung muss ja auch sein, dem möchte ich noch deine Blockhaus-Geschichten nahelegen. Da gibt es viel Spannendes aus dem Alltag in Kanada zu lesen und auch ein paar Stories von Winterfluchten. Vielleicht noch ein Satz, wie sind die entstanden, die Blockhaus-Geschichten?
Die Blockhaus-Geschichten sind eigentlich aus einer gewissen Frustration heraus entstanden, weil ich mich sehr geärgert habe über das Krankensystem hier in Kanada damals. Und irgendwann sagte meine Frau, weißt du was, hör bitte auf, mir dauernd die Ohren voll zu jammern, wie schlecht das System hier ist. Tu was, ändere was, sag's deinem Friseur, deinem Masseur oder schreib's einfach auf. Und dann habe ich gesagt, genau das mache ich. Dann habe ich angefangen, einfach für mich so eine Art digitales Tagebuch zu führen. Ich habe den Link dann an Freunde und Verwandte in Deutschland und anderen Teilen der Welt geschickt. Und irgendwann sind diese Blockhaus, übrigens mit G, wie der Block und das Haus, nicht Blockhaus, sondern Blockhaus-Geschichten, entstanden. Die sind jetzt 11 Jahre alt und mittlerweile klicken bis zu 60.000 Leute da im Monat drauf. Das ist also für einen privaten Blog eine ganz schöne Menge. Es ist halt so dahin geplaudert, bin nicht als Journalist unterwegs, sondern als Storyteller. Und wenn mir was einfällt, wenn ich ein paar schöne Bilder habe, dann gibt es immer diese neuen Blockhaus-Geschichten.
Und es lohnt sich, die zu lesen, sage ich jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung und Leseerfahrung. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung ist es jetzt gerade mal Mittagszeit. Wir haben immer noch Winter in Kanada. Was machst du heute noch?
Wir haben Winter in Kanada. Ich kann nicht an den Strand, ich kann auch nicht mein Kanu nehmen und jetzt auf dem Kanal entlang rudern. Nee, ich treffe mich gleich mit einem kanadischen Kumpel, mit dem ich manchmal um die Häuser ziehe. Das ist jetzt auch wieder möglich nach der Öffnung. Heute werden wir vermutlich aber ganz brav zu einem jüdischen Diner gehen, den hier eigentlich jeder kennt und der auch in fast jedem Reiseführer steht. Schwartz heißt der. Dort gibt es das beste Smoked Meat der Welt. Und das steht nicht nur so in den Reiseführern, sondern darauf wette ich so. Und kleiner Fun Fact zu diesem Diner. Das ist vor ein paar Jahren und das ist wirklich nur ein kleines Loch in der Wand mit ein paar Stühlen und einer Theke, ein paar Sitzen drumrum. Und dieser Diner ist vor ein paar Jahren von Céline Dion aufgekauft worden, die ja hier aus Montreal stammt. Und sie hat für dieses Loch in der Wand tatsächlich 10 Millionen Dollar bezahlt.
Dann muss sich das Geschäft aber offensichtlich lohnen. Danke für diese tollen Eindrücke, lieber Herbert. Ich habe zwar schon ein paar kleine Kanada-Eindrücke, aber ich bin sicher, dass wir mal zusammen losziehen müssen. Mindestens für einen Ausflug durch Montreal. Alles Gute und bleibt weiter gesund.
Danke, tschüss, gleichfalls.